Jetzt ist es so, dass wir die Vorlesung vielleicht diese Zeit so gestalten, dass ich zunächst erstmal für Sie die mir von den Tutorinnen und Tutoren zugebrachten Fragen, die wir ein bisschen geordnet haben, dass ich auf die nochmal eingehe. Da kann dann auch jeder von Ihnen noch zusätzlich was fragen. In dem Fall müssen Sie keinen Schreck kriegen, kriegen Sie noch ein Mikro an die Backe, also kurz vor den Mund gehalten, damit das in den Aufnahmen besser zu hören ist. Aber Sie werden höchstwahrscheinlich dabei nicht gefilmt. Also insofern ist das nicht so schlimm, wenn Sie sich heute die Haare nicht gewaschen haben und so. Wird also nicht weiter auffallen. Hauptsache, Sie können mit Ihrem brillanten Sopran weiter überzeugen. Und danach können wir dann im Grunde genommen auch noch außerhalb dieser jetzt sozusagen von mir behandelten Fragen nochmal darauf eingehen. So. Ich habe also im Grunde genommen Ihre Fragen in so eine Tabelle gemacht und ich gehe die jetzt im Grunde genommen mit Ihnen einfach durch. Das ist nicht ins OLAT gesetzt worden. Muss der Inhalt von Herrn Schütte bekannt sein, der Vorlesung von Herrn Schütte? Das war aus dem alten Semester. Ja, aber machen Sie nicht verrückt, Geheimtipp. Muss der Inhalt der Vorlesung von Frau Höck zu den Bildungsstandards bekannt sein? Ja. Ist die Axiomatik klausurrelevant? Da gibt es jetzt immer die Radio Eriwan-Antwort. Alles, was in der Vorlesung behandelt worden ist, ist für die Klausur relevant. Okay. Sie wissen, Sie haben nur etwa 90 Minuten Zeit. Wir können also Sie nicht die gesamte Vorlesung abfragen, sondern wir machen daraus eine Auswahl. Und lassen Sie sich mal überraschen. Vielleicht haben Sie ja richtig getippt. Sonst lernen Sie einfach alles. Ist ja nicht so viel. Zwei Semester. Dann gab es noch mal Fragen zu Interaktionsmuster und Argumentationsformaten. Da gibt es dann gleich eine Folie dazu, das behandle ich mit Ihnen noch mal. Jetzt kommt wieder das Berühmte, ist Produktions- und Rezipientendesign relevant? Ja. Was ist der genaue Unterschied zwischen Argumentationsformat und Interaktionsmuster? Behandle ich gleich. Nähere Klärung, also das sind immer dieselben Fragen, so dieselbe Kategorie, komme nicht drauf. In der Arithmetik, nähe Erläuterung zu dynamisch und statischen Situationstypen, habe ich eine Folie nochmal zugemacht. Heuristische Strategien, zeige ich Ihnen nochmal zwei. Rekursive und explizite Darstellung von Zahlenfolgen, mache ich Ihnen noch ein Beispiel. Vollständige Induktion, müssen Beweise produziert werden, die nicht in der Vorlesung oder Übung behandelt werden. Da wir nicht in der Grundschule sind, ja. Wir fragen Sie nicht nochmal dasselbe ab, was in den Übungsblättern waren. Also in der Schule heißt das immer dieselbe Aufgabe, nur haben wir eine gehabte Aufgabe mit anderen Zahlen. Also so simpel wird es nicht sein. Sie sollten sich da also darauf vorbereiten. Kopfgeometrie, kann ich Ihnen sagen, kommt nicht vor, weil man das schriftlich nicht machen kann. Hätte man sich fast denken können, aber wie soll ich eine Klausur über Kopfrechnen mit Ihnen machen? Also fällt weg, das ist das Einzige, wo ich sozusagen mal sagen kann, da fällt was sicherlich weg. Müssen die Studierenden alle Eigenschaften der dreidimensionalen Körper kennen? Also nicht alle, sondern nur die, die in der Vorlesung behandelt worden sind. Sie wissen gar nicht, was es noch alles dazu gibt. Beispiele für diese ganzen Symmetriegeschichten, das wäre was für die Übungsgruppen. Und die Frau Höck hat mir gesagt, dass sie die Tutorinnen und Tutoren noch angeheuert hat, das nochmal in den Übungen zu machen. Aufgabenstellungen, wenn da was konstruiert werden muss, bringen Sie also Zirkel und Geodreieck mit. Rechte Winkel zum Beispiel oder Halbierungen von Seiten können Sie mit dem Geodreieck machen. Müssen Sie also nicht konstruieren. Wir wollen ja ein bisschen mehr, als dass Sie nur ein Dreieck malen. Kommen Tafelprojektionen vor? Wieder so der Versuch, verraten wir nicht. Definition von Funktionen und Unterschied von Definitionsmenge und Wertemenge, mache ich noch eine Folie zu. Das, was ich dann noch vereinbart hatte, war in den Übungen, rechnen in verschiedenen Stellenwertsystemen, Tafelprojektion nochmal üben, Produktion, Rezipientendesign, mache ich auch nochmal. Besprechung heuristischer Strategien und Symmetrien gehe ich teilweise darauf ein, bei den Symmetrien nicht, weil das mehr so Konstruktionsgeschichten sind, ne? Und ich wollte jetzt hier mit Ihnen Und da haben Sie nicht viel von, wenn ich Ihnen noch mal eine Punktsymmetrie konstruiere. Das müssen Sie mal selbst machen. Das ist, dafür sind die Übungen da. Okay, jetzt zu den Punkten, wo ich gerade gesagt habe, da erzähle ich noch mal was zu. Das sind jetzt alles alte Folien. Und das, die ich aus einer anderen, alten Vorlesung wieder rausgeholt habe. Also das Interaktionsmuster, da muss ich Ihnen jetzt diese vier Punkte nicht noch mal vorlesen. Also der ganze Trick, der sozusagen bei Interaktionsmuster da drin steht, in diesen vier Punkten ist das eine, die werden nicht bewusst erzeugt, sondern sie entstehen, wenn man so will, unter der Hand in dem wechselseitigen Gesprächsablauf. Und dieser Gesprächsablauf im Unterricht kann sozusagen stabile Strukturen aufweisen. Und das nennt man dann Interaktionsmuster. Und um eben diese Vorstellung von Mustern sozusagen des nicht gewollten, aber dennoch stabilen besser beschreiben zu können, gibt es hier im Grunde genommen diese vier Unterpunkte, die das dann immer wieder sagen, wie zum Beispiel explizite und implizite Grammatik. Das soll heißen, wir wollen Sie gerade auf den Bereich vom Unterricht mit dem Interaktionsmustern hinweisen, der in gewisser Weise nicht durch Unterrichtsplanung vorweggenommen werden kann, sondern diese Phänomene passieren in der Situation. Und das Interessante ist eben bei solchen meisten institutionalisierten Interaktionsprozessen, dass die, obwohl es möglicherweise gar keiner so richtig will, dennoch nach ganz bestimmten Regelmäßigkeiten ablaufen. Und das Interessante an diesen Regelmäßigkeiten ist ja dann, daran zu erkennen, wie weit ist eigentlich innerhalb dieser sich etablierenden oder immer wieder herstellenden Unterrichtspraxis oder diesem Unterrichtsalltag, wie gut kann man eigentlich da drin eine Mathe lernen? Da kommt sozusagen das Didaktische rein. Also sozusagen über Muster und Interaktionen, das können sozusagen auch bei Soziologen oder sonst wo auch untersuchen, sich anhören. Da gibt es, glaube ich, auch hier in Frankfurt etliche, die sowas auch machen, wenn sie denn mal was für Lehramtsstudierende anbieten. Und hier geht es darum, sich zu fragen, wie sehen denn da die Bedingungen aus für Mathematiklernen, also überhaupt für Lernen, besonders für Mathematiklernen. Und da muss man eben sagen, nicht jedes Interaktionsmuster, was man so in der Regel im Unterricht rekonstruieren kann, wie beispielsweise das Trichtermuster oder das Muster der Vermathematisierung oder so ähnlich, wie die hießen, das sind alles Muster, von denen man sagen kann, das sind keine optimalen Lernbedingungen. Da passiert also im Unterricht etwas, was ihn zwar stabil macht, was ihn auch in gewisser Weise vorhersehbar macht, aber bei dem gleichzeitig die Bedingungen für das Lernen nicht optimiert werden. Das ist ärgerlich auf der einen Seite, weil die Kids lernen sollen, erfreulich auf der anderen Seite, weil nicht jedes Mal Chaos ausbricht. Das muss man ja auch hinkriegen. Die Kunst ist also, wie kann ich einen regelgeleiteten, regelgeführten Unterricht machen, gleichsam einen musterhaften Unterricht hinbekommen, bei dem gleichzeitig gute Lernbedingungen herrschen. Und das ist das in zwei Schritten, was man dann das Format nennt. Format und Interaktionsmuster stehen in demselben Verhältnis wie Quadrat zu Rechteck. Ein Format ist ein Interaktionsmuster, wenn Sie wollen, ein gutes. Kann man so nicht sagen, muss man also genauer sagen, aber wenn Sie einfach mal jetzt so, man kann sozusagen gute oder schlechte Lernbedingungen machen und es gibt Interaktionsmuster, in denen es auch relativ gute oder erwartbar gute Lernbedingungen gibt. Und das wäre beispielsweise, willkommen im Kreis der Klausur sich Vorbereitenden, das wäre das Formatbegriff. Ich hatte schon in der Vorlesung gesagt, wenn Sie wieder in die Filme kommen, werden Sie das auch sehen, diese Begrifflichkeiten passen nicht gut zusammen. Man hätte lieber jetzt sowas wie, dass anstelle von Format steht Interaktionsmuster mit irgendeinem Adjektiv davor. Wie ich gerade gesagt habe, gutes Interaktionsmuster oder lernförderliches. Und dann könnte man es abkürzen mit LF, weiß ich wie was. Ne? So läuft das nicht, weil diese Forschungstraditionen eben streckenweise sich überhaupt nicht mit Unterricht beschäftigt haben und streckenweise auch sich selbst kaum untersucht haben. Dieser Formatbegriff, der kommt im Grunde genommen, nicht im Grunde genommen, der kommt von dem Jerome Bruner aus der Forschung zum Muttersprachenerwerb, während diese Fragen zum Interaktionsmustern allgemein sozusagen aus der Kommunikationstheorie kommen. Und Kommunikationstheorie kümmern sich nicht um kleine Kinder, wie sie lernen. Und sozusagen Muttersprachserwerbsforscher kümmern sich nicht darum, wie Erwachsene sich miteinander unterhalten. Da gibt es sozusagen einfach verschiedene Stränge und hier werden die zusammengebracht und die Terminologien sind von daher von ihrer Entstehungsgeschichte unterschiedlich. Der Trick ist jetzt folgender. In einem Interaktionsmuster wird formal beschrieben, welche Handlungen, wie ganz bestimmte Handlungen in einer ganz bestimmten Reihenfolge immer wieder ablaufen. Die einfachste Reihenfolge ist sowas wie bei den 13 Perlen. Lehrer stellt offene Frage, Schüler dürfen Rateantworten geben, Lehrer verengt die Frage oder den Fragehorizont, Schüler dürfen noch mal ein bisschen raten, endlich gibt einer die gewünschte Antwort, das Muster ist zu Ende, jetzt kommt das nächste. In diesem Beispiel sehen Sie auch diese ersten beiden Raterunden der Schüler. Das ist kein kognitiv anregendes Phänomen, wo man sagt, oh, da fangen die richtig an, Mathe zu machen, sondern da raten sie auf Teufel komm raus und versuchen aus dem Augengezwickere und Ohrengewackele der Lehrerin rauszukriegen, was die wohl meinen könnte. Also karikiert. Formate sind zunächst erstmal auch so etwas, dass es eine ganz bestimmte Reihenfolge von Handlungen gibt. Das Besondere hierbei ist jetzt, dass bei wiederholter Hervorbringung solcher Interaktionsformate der Schüler immer mehr Handlungsteile übernimmt. Das könnte er auch bei dem Interaktionsformat, was ich Ihnen gerade beschrieben habe. Wenn die das ein Vierteljahr lang in der Schule erlebt haben, kann ich im Grunde genommen Schüler vorne hinstellen und sagen, willst du mal Lehrer spielen? Dann könnte er das auch machen. Heute machen wir mal über bla bla bla, wem fällt was zu ein? Dann machen wir mal bla 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 und ein bisschen fällt jetzt was zu ein, nicht? Okay, dann sage ich es euch. Ne, also das könnte im Grunde ein Zweitklässler auch schon machen. Soweit durchschauen die das auch meistens an der Stelle und deswegen funktioniert das so gut, dass man sozusagen dann sich wechselseitig wenig Ärger machend immer wieder in ein solches Interaktionsmuster reinschlürft, weil es läuft so schön. Und warum soll man jedes Mal Stress haben, sozusagen interaktiven Stress? Selbst die Schüler wollen das nicht immer. Okay, bei dem Interaktions- und wenn Sie wollen, bei diesem Interaktionsmuster, was ich Ihnen beschrieben habe, lernt ein Kind, wie so Unterricht abläuft nach diesem Muster, aber es lernt nicht Mathematik. Das ist was anderes, ob ich sozusagen einen formalen Interaktionsablauf mit den Turnwechseln lerne, wie das funktioniert, oder ob dabei auch was Mathematisches oder was Inhaltliches rauskommt. Und so ist es bei den Formaten. Hier geht es dann, wie bei diesem alten Beispiel, diesem Versteckspiel oder Bitterspiel, Dankespiel oder Fingerspielen, geht es immer um ganz bestimmte inhaltliche Auseinandersetzungen, also wie heißt die Puppe, die ich da verstecke oder auf Bitte muss man Danke sagen und Ähnliches. Das in dieser Vorstellung von den Formaten, das zunächst eine Kooperationsform ist, bei dem das Kind weitestgehend erstmal zuschaut. Das nennt man manchmal, das müssen Sie nicht für die Klausur machen, aber die legitime periphere Partizipation. Fragen Sie mich nicht, wer da drauf, ich kann Ihnen sagen, wer da drauf gekommen ist. Die Menschen hießen Leif und Wenger, aber es ist ein traumhaftes Wort. Also die dürfen sozusagen legitim zugucken und dürfen nichts sagen. Das ist legitime periphere Partizipation. Sie stehen am Rand und gucken zu. Das ist, wenn man so will, der erste Schritt. Und Sie können natürlich immer nur das sehen, was dann da auch passiert und dann müssen Sie das auch noch für sich deuten. Der nächste Schritt ist jetzt, und dazu müssen die erwachsenen Personen, die Lehrerin oder in der Peer Group Interaction auch andere Schüler, jetzt sogenannte Slots öffnen, also den Kindern auch die Möglichkeit geben, mehr zu machen, als nur zuzugucken. Das kann man machen, indem man eine Frage stellt, indem man mal kurz anhält und guckt, ob das Kind jetzt den nächsten Turn übernimmt. Und es kann den Turn übernehmen, wenn es im Grunde genommen das gelernt hat, was jetzt gesagt werden muss. Insofern findet also neben dieser Organisation der Interaktionsschritte parallel so etwas wie ein kognitiver Lernprozess statt. Wenn ich also sowas mache, das billigste aller Zeiten, 3 plus 4 ist, und ich höre jetzt auf, was zu sagen als Lehrerin, dann müssten jetzt die sozusagen mathematisch gebildeten Erstklässler sagen 7. Da sind sie eingesprungen. Bei dem ersten Versuchen würde höchstwahrscheinlich die Lehrerin das noch selbst machen. Oder sie würde vielleicht sogar auch noch einen Rechenschritt mit zeigen, wie man drauf kommt, sodass man dann so etwas sagen würde wie 3 + 4 ist. Und dann würde das nächste Kind sagen 3, 4, 5. Und dann kommt es vielleicht nicht weiter. Dann kann man das aufgreifen. Dann kommt sozusagen wieder die Lehrerin und sagt, ja genau, 6, 7. Wir müssen noch 2 weiterzählen. Dann wäre man zum Beispiel so ein Stück weitergekommen. Dann kann das Kind noch nicht voll bis 7 weiterzählen, aber schon ein Stück. Das Kind hat also zum einen gelernt, dass nach 3 die Zahl 4, 5 kommt. Vielleicht wusste das auch schon. Aber auch, dass man sozusagen mit Weiterzählen eine Aufgabe lösen kann. Was es jetzt noch lernen muss als nächstes, wie weit muss ich zählen? Es hat an dieser Stelle zu kurz gezählt. Das könnte man jetzt in den nächsten Durchläufen sozusagen mit dem Kind weiter behandeln. Vielleicht kann es dann bei einer leichteren Aufgabe, wo es nur 2 weiterzählen muss, etwa 7 + 2, vielleicht würde es das dann schon können. Das ist das Format. Und der Trick bei der ganzen Geschichte ist, wenn ein Kind innerhalb einer solchen sich wiederholenden, formatierten, wenn Sie wollen, Interaktionsstruktur lernt, Schritt für Schritt immer mehr, sagen wir jetzt einfach in diesem Beispiel, Rechenschritte oder Teilschritte zu übernehmen, könnte eine Situation eintreten, wo das Kind alles selbst kann. In dem Fall würde man auf der Handlungsebene sehen, das Kind kann selbstständig die Aufgaben lösen oder diesen Typ von Aufgaben. Sowas heißt dann in der Theorie autonom sein. Es ist autonom geworden, es braucht nicht mehr einen Helfer, einen Unterstützer. Und kognitiv würde man sagen, das Kind kann einstellige Zahlen per Weiterzählen lösen, also Additionsaufgaben per Weiterzählen lösen. Das hat es gelernt dabei. Das ist das Format. Und dann wollen auch noch einige wissen, was ein Argumentationsformat ist. Das ist also ein Format, in dem die Handlungen und Redeaktivitäten eine Argumentation hervorbringen. Das ist jetzt also, nehmen wir mal an, versuchen wir mal aus, eine schöne Grundschulkindsituation zu Hause. Wir backen Weihnachtsplätzchen. Ist jetzt ein bisschen um, also Osterhasen oder was jetzt als nächstes kommt. Da wird in vielen Familien das möglich sein, dass man sozusagen das Kind mitbacken lässt. Das darf nicht den Ofen anfassen, das darf nicht die Temperatur einstellen, das darf nicht die Hand in die Küchenmaschine stecken. Also da gibt es vieles, wo man das Kind auch gar nicht ranlässt. Aber es kann zum Beispiel schon mal die Schüssel auslecken, es kann schon mal mitprobieren, ob es gut schmeckt. Das sind ja auch so Aktionen, es kann vielleicht mal was abwiegen und mal gucken, ob es schon die richtige Menge mit Argusaugen beobachtender Mutter im Hintergrund. Solche Geschichten kann es machen. Dort wird ein Backrezept umgesetzt und anschließend in den Ofen und dann muss es klappen. An der Stelle wird aus argumentationstheoretischer Sicht nichts begründet. Es wird sozusagen bei der Durchführung oder Ausführung eines solchen Kochrezepts in der Regel nicht erklärt, warum ist das so. Also nach dem Motto, warum machen wir da nicht mehr Zucker rein? Es ist doch toll, wenn es süßer ist. Ne? Also dann sagt man halt still, da steht 100 Gramm, das hat schon Großmutter so gemacht. Da würde dann schon argumentiert. Aber in der Regel passiert das nicht. Also jetzt so in diesem Idealfall, den ich Ihnen beschreibe. Bei Kindern muss man damit rechnen, dass man alles begründen muss, was man macht, weil sie irgendwann in ihre Warum-Fragephasen kommen. Mathematik lernen ist sehr viel stärker von diesen Warum-Fragen oder von dem Erklären abhängig. Selbst dieses Beispiel mit dem Weiterzählen von dem 3 + 4, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, da ist dieses Weiterzählen nicht nur eine Lösungsstrategie, sondern auch gleichzeitig eine Begründung. Wenn ich im Grunde genommen so weiterzähle, dass man erkennt, ich habe 4 weitergezählt, und dazu werden meistens die kleinen Fingerchen hochgehoben. Also bei 3 + 4 geht es dann los mit 4, 5, 6, 7. Damit habe ich gleichzeitig begründet, dass 7 die richtige Zahl ist. Ich habe nicht nur die Strategie Weiterzählen beherrscht, sondern auch gleichzeitig begründet, dass in diesem Fall das Ergebnis 7 sein muss. Damit kommt automatisch, und das ist sehr typisch für die Mathematik, immer sowas rein, ich muss das nicht ich muss das, sondern Mathematik ist in sich ein Wissensbestand, der daraus besteht, dass er unentwegt was begründet und erklärt und beweist. Alles, was in der Mathematik vorkommt, ist bewiesen. Und man versteht sie eigentlich auch nur, wenn man die Beweise mit dabei hat, also mitverstanden hat. Und deswegen wird in Mathematik meistens auch so gelehrt, dass man sozusagen begründet, warum das richtig ist. Keiner von uns möchte doch heutzutage noch einen Mathematikunterricht haben, wo ich die Kinder wie Klippschüler, so hieß das glaube ich damals, dazu verdonnere, das 1x1 auswendig zu lernen. Also nach dem Motto, pass auf, heute Abend um 8 Uhr nach der Tagesschau, wenn deine Eltern wieder Zeit haben und du noch nicht im Bett bist, rufe ich an und du musst mir aus dem Stand 4 1x1 Aufgaben richtig beantworten, dann kannst du morgen die erste Stunde schwänzen. Machen wir nicht. Selbst bei solchen Routinesachen, wo man sagen muss, das müssen die Kinder doch nachher automatisch können, oder das ist ein Ziel von Mathematikunterricht, dass sie es können, wird es aber mit Begründungen eingeführt. Es wird versucht, den Kindern klarzumachen, warum 7 mal 7 49 ist und man das nicht nur auswendig lernen muss. Und wenn ich das weiß, dass das 49 ist, warum es dann relativ einfach ist, auch rauszukriegen, was 8 mal 7 ist. Da muss ich nämlich nur noch mal 7 zuzählen. Das wird im Unterricht gemacht, das ist zumindest der Anspruch. Und wenn man das macht, sind die Lernerfolge größer. Das heißt, hier werden Lernbedingungen optimiert, dadurch, dass man erklärt und begründet, was die Mathematik dafür Aussagen trifft. Und dann, wenn das sozusagen in ein Format eingebunden ist, entsteht ein Argumentationsformat. Das ist noch eine relativ konsistente Begriffsbildung. Damit haben wir also zum einen über den Formatbegriff erklärt, Lernen erkennt man daran, dass ein Lernender zunehmend autonomer innerhalb eines solchen Formats Handlungsaufträge übernehmen kann. Und in der Mathematik sind diese Handlungsaufträge und Redeaktivitäten Bestandteile einer Argumentation, einer Begründung. Damit haben Sie so eine Mini-Lerntheorie für mathematisches Lernen im Unterricht mitbekommen. Und das waren nochmal meine Erklärungs- oder Darstellungsversuche zu Ihrer Frage. Haben Sie zu dem Komplex noch Fragen? Dann bitte jetzt melden, sonst kommt es zur nächsten Folie. Und die macht Ebbes anders da. Sie haben noch eine Frage. Gut, das sagt mir, ich habe Ihnen das gut erklärt. Oder brauchen Sie noch mehr Zeit, um Mut zu fassen? Also in den ersten Reihen ist mir die ganze Zeit freundlich zugenickt worden, als ich das gesagt habe. Das ist der Indikator dafür. Es ist bei allen angekommen. Andere Fragen, komplex zur Arithmetik ging. Nochmal dynamische und statische Situationstypen. Da dachte ich mir, als ich das gelesen habe, hollaloplott, das mache ich doch ganz schnell immer in der Tabelle und schreibe Ihnen das so auf. Und als ich mich dann damit nochmal auseinandergesetzt habe, für ein paar Minuten, habe ich gemerkt, dass das hier unten bei Multiplikation und Division statisch gar nicht so gut klappt. Aber mal einen Versuch. Im Grunde genommen gibt diese statische und dynamische Vorstellungen werden meistens immer verwendet, wenn man über Addition und Subtraktion im ersten Schuljahr redet. Zum Beispiel kann man eben die Addition verstehen als ein Zufügen und auch als ein Zerlegen einer Zahl. Das hatte ich ja mit Ihnen schon mehrfach mal besprochen. Nochmal ein Beispiel, das hatten wir immer, 3 plus 4 gleich 7. Das Zufügen wäre die dynamische Vorstellung. Da sind 3 Piepmätze und da fliegen 4 noch dazu. Wie viel sind jetzt insgesamt im Vogelhäuschen? Und dann kann man eben sagen, 3, 4, wie ich das gerade vorgeführt habe. Das andere, was man machen könnte, wäre, in dem Vogelhäuschen sind 7 Vögel von 2 verschiedenen Vogelarten. Da sind 3 Stieglitze. Wie viele Spatzen sind dann da noch? Dann zerlegt man, ne? Da sagt man, die 7 besteht aus 3 Stieglitzen und 7 Spatzen. Ach nee, 4 Spatzen, was ich da hatte. Offiziell studiert hier einer Biologie. Nein, ich glaube, der offizielle Name ist Sperling. Ne? Aber wir alle wissen, was Spatzen sind. Okay, Das wäre also der Zerlegungssache und die Zerlegungssache. Und beides wird mit den Kindern im Unterricht behandelt. Dieser letzte Punkt ist statisch, in dem Sinne, die sind schon alle da. Da fliegt keiner weg und keiner zu, die sind alle nur noch am Rumfuttern. Und bei dem Dynamischen ist es eben so, die Vorstellung, da kommt was zu. Also wenn man es beispielsweise so auf einer Gehaltsebene macht, haben Sie höchstwahrscheinlich die große Hoffnung, dass in den nächsten 10 Jahren bei Ihnen die monatliche Einkommen dazukommt. Das heißt, bei Ihnen gibt es so Additionsvorstellungen dynamischer Art. Wenn man anschließend Familienvater ist und ein festes Gehalt ist, wird da eher nach der Zerlegungsform gemacht. Ich habe so viel Geld, so viel kostet das Haus, so viel kriegen die Kids und ich kann mir einmal im Jahr eine neue Pfeife leisten. Irgendwie sowas. Ne? Subtraktion ist so ein ähnliches, ist ja klar, im Verstehen als Wegnehmen. Ich habe da was und nehme 4 weg. Wie viel sind da noch übrig? Das ist die Grundvorstellung. Während diese statischen Zerlegungen da hinten sehr viel schwieriger sind. Das funktioniert da schon nicht mehr. Es funktioniert eigentlich nur so, dass man sich im Grunde genommen eine statisch vorgestellte Additionsgleichung umkehrt in eine Subtraktionsgleichung und dann sagt, so sehe ich mir das. Also wenn Sie sowas haben wie 7 Piepmetzer sind 3 Stieglitze und 4, was hatten wir jetzt gesagt, Sperlinge, dann wäre ja eine der Umkehrungen zu sagen, 7 minus 3 ist gleich 4. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich 7 minus 3 als das Statisches verstehen? Und das könnte man so machen, dass man sagt, und ein Teil davon sind 3 Sperlinge, wie viel bleiben dann noch übrig? Das Minuszeichen soll dahinter heißen, haut nicht so ganz hin. Multiplikation ist die dynamische Ecke, glaube ich, allen üblich, sozusagen um den gleichen Schritt weiterzählen. Das wäre zeitlich sukzessiv gedacht. Also 3, 6, 9, 12, 15. Oder in der räumlich-simultanen Form, dass man sozusagen dynamisch, da hat man ja so die Vorstellung, was könnte man machen, irgendein Café sind 4 Tische mit je 5 Stühlen, wie viele Stühle sind da insgesamt, dass man eben so sagen könnte, dynamisch gesehen, ich sehe da erst den einen Tisch mit den 5, dann den nächsten Tisch mit den 5, dann den übernächsten mit den 5. Das heißt, man würde diese Situation eigentlich immer in eine zeitlich sukzessive Rechenaufgabe zerlegen. Das Statische wäre dann eher, wenn man das Gesamtbild sieht, und das würde man dann räumlich simultan nennen. Eine andere Geschichte bei der Multiplikation, die statisch ist, wäre sozusagen die 1x1-Tabelle. Da guckt man sozusagen die beiden Eingänge rein, 3 und da 5, und dann muss da, wo die sich treffen, 15 stehen. Division wäre das schrittweise Subtrahieren, also sozusagen die elementare Form von einer Aufteilvorstellung. Ich habe 24 Orangen und will die immer zu viert irgendwo in ein Netz packen. Dann nehme ich 4 weg, tue sie in ein Netz, dann habe ich 20, nehme ich wieder 4 weg, tue sie ins zweite Netz, wieder 4 weg ins dritte Netz, wieder 4, 6 ins vierte. Das müssten dann insgesamt 6 Netze, glaube ich, geben. Das wäre sozusagen eine dynamische Vorstellung. Und die statischen wären dann wieder eher, dass man sozusagen eine 1x1-Tabelle andersrum reinliest. Ne? Dass man also einen Eingang, eine Zahl nimmt und sich dann fragt, was steht bei dem anderen Eingang. Ja, halt, Mikro. Moment.
Geht das auch schrittweise addieren?
Fragen Sie nochmal bitte.
Auch bei der geht es?
Nein, geht es.
Einfach reden.
Schreien.
Nein, Sie werden gar nicht über einen Lautsprecher gemacht.
Das ob bei nur. Der Division auch schrittweises Addieren geht, weil wenn wir jetzt zum Beispiel 25 geteilt durch 5 haben, kann ich ja eigentlich auch 15 bis zur 25 kommen. Und dann zähle ich, wie oft ich das gemacht habe und da habe ich es ja auch raus.
Ja, das können Sie machen. In dem Fall lösen Sie die Divisionsaufgabe, indem Sie sie in die Umkehraufgabe an der Multiplikationsaufgabe umwandeln. Die Möglichkeit hat man immer. Aber die Divisionsvorstellung ist eine andere. Das ist nicht die, das, was zukommt, sondern dass man sozusagen immer gleichmäßig Happen wegnimmt. Insofern ist das so ein ähnliches Problem, wie Sie auch sagen, das macht man ja in Deutschland auch viel. Ich kann ja auch jede Subtraktionsaufgabe durch eine Additionsaufgabe ersetzen.
Bei dem einen war es aufaddieren und bei dem anderen war es subtrahieren.
Das ist nicht der Unterschied.
Ach so.
Zwischen aufteilen und verteilen.
Okay,
selbst wenn Sie das da gehabt haben. Aufteilen heißt, dass ich eine vorgegebene Anzahl von Objekten in gleich große Teilmengen aufteile. So nennt man das. Und die Frage, wie viel solcher Teilmengen gibt es? Bei Verteilen ist es so, dass man die Anzahl der Teilmengen vorgibt. Also sagt, die Anzahl der Objekte möchte ich auf 4 Unterteilmengen verteilen. Wie viele Objekte kommen da rein? Einmal ist also die Antwort, das sind 4 Teilmengen. Und einmal ist die Antwort, in jede Teilmenge kommen so und so viele Objekte. Es sollen immer gleich viel sein. Wie Sie das numerisch lösen, also ausrechnen, da haben Sie viele Strategien. Und eine ist eben, dass ich es beispielsweise auch durch so eine Art Addition probiere. Das ist aber beim Verteilen zum Beispiel schon eine Glückssache. Man kann, also macht man es ja beim Skatspielen, ne? Man gibt sozusagen immer jedem eine Karte, immer reihum und guckt, bis alle Karten weg sind. Beim Skat muss man dann 2 weglegen. Das kann man machen, ne? Das wäre im Grunde genommen so ein schrittweises Auffüllen. Man kann aber auch genauso gut, wenn man weiß, dass jeder 10 Karten kriegt, sozusagen immer 10 nehmen, dem hinlegen, den nächsten 10 hinlegen, dann geht es auch, ne? Ja, hierzu noch mehr Fragen? Fragen Sie nur, das ist eine Ihrer letzten Chancen in dieser Vorlesung. Praktisch gesehen die allerletzte. Woll. Machen wir weiter? Heuristische Strategien, sollte ich noch mal was zu sagen. Kinder sollen lernen, bei den üblichen Grundrechenarten nicht nur schematisch zu rechnen oder sozusagen auswendig zu lernen, sondern die Aufgaben auch anders zu lösen, geschickter, mit irgendeiner Strategie. Und die Strategien nennt man dabei heuristisch. Das kommt aus dem Griechischen und heißt nicht sehr was anderes als Findungsstrategien. Heurika, ich hab's, haben früher immer die Mathematiker gesagt, angeblich, ich war nicht dabei. Also so eine übliche Aufgabe wie 6 plus 7, eine Aufgabe, wo relativ, also von den üblichen Statistiken, die man über Fehlerhäufigkeiten von Erstklässlern weiß, ist 6 plus 7 eine Aufgabe, die relativ viele Schüler falsch machen. Sie machen sie deutlich häufiger falsch als die Aufgabe 6 plus 6 und 7 plus 7. Verdopplungsaufgaben sind der Hit bei Kindern. Das finden sie toll, das können sie. Und alles, was dazwischen liegt, finden sie nicht so toll. Oder Aufgaben, wo dich der zweite Summand nur ganz klein ist, so 9 plus 2, wo man nur ganz wenig weiterzählen muss. Das ist auch toll, ne? Da kann man nicht viel Fehler machen. Aber bei 9 plus 7 mit weiterzählen, da muss man schon richtig gucken. Und bei 9 plus 12, da ist es schon schwierig, weil man gar nicht so viele Finger hat. Also da muss man schon richtig sich was einfallen lassen. Heuristische Strategien sind immer die Versuche, didaktischen Versuche in einem Mathematikunterricht zu erreichen, dass die Kinder Addition und Subtraktion nicht durch Zählstrategien lösen, sondern wenn sie wollen, durch intelligentere. Also in gewisser Weise anfangen, mathematisch zu argumentieren und nicht nur sozusagen durch Zählen zu begründen. Und eine Möglichkeit, 6 plus 7 zu lösen, ist ja zu sagen, ich habe jetzt schon sozusagen die Klammern blöd gesetzt, wie ich gerade sehe, dass man sich sagt, ich kann ja die 7 verstehen als 6 plus 1. Also 7 ist ja einer mehr als 6. Dann kann ich eine meiner Lieblingsaufgaben nämlich lösen, 6 plus 6, mein großer Hit, ist 12. Und dann mache ich noch einen dazu und dann habe ich die Lösung. Sowas möchte man, dass die Kinder gerne irgendwann können. Dass sie also da nicht sitzen und sagen, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oder was rauskommt, also 13, ne? Also so weitergezählt. Da kann man ja auch bei Fehler machen, Sie kennen das, diese Plus-Minus-1-Fehler. Sondern, dass sie anfangen mit für sie bekannten Rechenergebnissen oder Zwischenlösungen, die Aufgabe sozusagen arithmetisch zu lösen. Indem sie sagen, ich zerlege mir dieses Problem in einfachere Teilaufgaben. Und dann löse ich das. Diese Strategie da oben, die nennt, glaube ich, hat der Heinz Griesel irgendwie vor 40, 50 Jahren mal fast verdoppeln genannt. Okay, habe ich es auch mal gemacht. Meine heuristische Strategie bei der Multiplikation, 7 mal 8. Da kann man sich wieder sagen, also entweder 7 mal 7 oder 8 mal 8, das sind meine Quadratzahlen, die kann ich toll, da gibt es sogar Verschen, die auswendig lernen, dass sie sagen in gewisser Weise, ich rechne mal einfach 8 mal 8 und dann korrigiere ich den Fehler. So kann man es ja auch sagen, so würde ein Informatiker das vielleicht sagen. Jedenfalls, dann würde man sagen, okay, anstelle von der 7 mache ich 7 plus 1, also 8 mal 8 ist 64. Damit habe ich aber sozusagen einmal 8 zu viel gerechnet, die ziehe ich wieder ab. Und dann sollte ich auf 56 kommen. Das wäre so eine Strategie, die man ganz schick fände. Eine andere Strategie in diesem Fall wäre, sich zu sagen, mit 10 zu multiplizieren ist besonders einfach. Ich mache aus der größeren der beiden Zahlen, nämlich hier der 8 mit 10, dann hätte ich also 7 mal 10 zu rechnen. Warum ich da 80 hingeschrieben habe, weiß ich auch nicht. Da müsste wohl 70 stehen. Und dann habe ich noch 7 mal 2 ist 14, die müsste ich von den 70 noch abziehen. Und in dem Fall käme auch 56 raus. Also, hier muss eine 70 stehen, nochmal für die Videoaufnahme. Und da gibt es etliche. Da, Mikrofon mal nach hinten reichen. Ja.
Wie nennt man die Strategie?
Die untere? Ja. Da kenne ich keinen Namen für.
Können wir das dann auch so nennen? Keinen Namen, oder? Für manche gibt es keinen Namen.
Für was gibt es?
Für manche Strategien gibt es keinen Namen.
Die sind alle nicht so sonderlich verbreitet. Es gibt einige Leute, die versuchen, die zu sortieren und zu benennen. Und dann kommt sowas wie schrittweise Zehner erst, Einer erst und solche Geschichten. Die Sache ist, dass häufig die Schüler sich auch noch eigene Strategien ausdenken. Und die haben dann erstmal nur den Namen, das ist Ottos Idee. Und das funktioniert mal und mal nicht. Das muss man sich dann mal mathematisch überlegen, ob man den Otto mit der Strategie leben lässt oder ob man ihm irgendwann mal sagt, pass mal auf, da musst du noch ein bisschen dran rumfeilen. Und ich nehme an, irgendeiner meiner genialen Kollegen in der Mathedidaktik hat auch dafür einen Namen gefunden. Vielleicht nennt man das dann fast quadrieren. Hier unten weiß ich nicht, wie man das nennen soll. Also die Schülersprache, Sie sind dran, ja?
Aber in der Klausur sollten wir dann schon den Namen noch dazu schreiben. Also da reicht es nicht, wenn wir es jetzt so aufschreiben, wie Sie das hier gemacht haben.
Ich wäre damit zufrieden, wenn Sie mir solche Gleichungen hinschreiben, nur mit den richtigen
Zahlen.
Und
die, die es korrigieren auch?
Wie?
Diejenigen, die es korrigieren, sind die auch damit zufrieden?
Da bin ich der Letzte, der das zu sagen hat. Ne? Oh. Es ist zwar richtig, dass ich nicht alle Aufgaben selbst korrigiere, sondern das mit einigen Leuten zusammen machen, aber die machen das unter meiner Aufsicht.
Okay.
Die können da nicht hinmalen, was sie wollen, es sei denn, sie tricksen mich aus und das glaube ich nicht.
Da muss man die ja gar nicht auswählen. Also da muss man die ja gar nicht
benutzen. Ja. Jo. Dazu noch mehr, es wird langsam lebendiger, da ist noch eine Blaumütze.
Ich habe noch mal eine Frage zu Nachbaraufgaben. Und zwar ist 75 minus 30 ist gleich 70 minus 30 plus 5 eine Nachbaraufgabe.
In dem Verständnis nicht. Bei Nachbaraufgaben müssen, glaube ich, immer die Zahlen ganz nah aneinander liegen.
Also müsste dann 71 minus 30.
Immer plus minus 1 und bei Multiplikation immer mal, also plus minus den Multiplikator, ne?
Also immer plus minus 1, das sind dann wirklich die Nachbaraufgaben.
Bei der Multiplikation, ja, okay, ist es immer, der, also wenn ich 7 mal 8 habe und dafür 8 mal 8 rechne, ist es nicht um 1, ne, sondern um 8. Okay, oder Sie, ja, wenn Sie die Zahlen sehen, 7 und 8 ist das einer, ja. Mhm. Jo. So. Frage hinten? Nein, nein, so schnell dürfen Sie nicht reden. Sie kriegen erst noch ein Mikro an den Hals. Ja.
Also. Sie haben ja eben gesagt, dass wir das nicht benennen können müssen. Und es ist aber ja trotzdem so, dass die Tutoren das kontrollieren und eine Musterlösung von Ihnen kriegen. Das heißt, die Frage ist doch irgendwie, was passiert, wenn wir das jetzt nicht benennen, weil Sie das so gesagt haben, dass wir es nicht benennen müssen. Und für die Punkte hätten wir es benennen müssen. Das
passiert nicht, weil die korrigieren die Arbeiten nicht irgendwie zu Hause, sondern wir sitzen zusammen gleichzeitig in einem Raum.
Das heißt, wenn wir nur die Gleichung hinschreiben, kriegen wir volle Punkte auf die Aufgabe.
Yes, ma'am. Aber nur, wenn die Gleichung stimmt. Ja. Nicht, wenn Sie irgendeine Gleichung hinschreiben. Ja. So. Die großen Tutoren sorgen. Machen wir noch ein bisschen Mathe? Ja, okay. Da gab es noch Fragen zu. Also, an einem Beispiel erklärt. Ich kann mir zum Beispiel die Zahlenfolge definieren, die immer daraus besteht, dass ich alle Zahlen, die davor sind, alle natürlichen Zahlen, die es davor gibt, aufaddiere. Das heißt, das n-te Folgenglied dieser Folge besteht gerade aus der Summe von 1 plus 2 bis plus n. Ich habe das Beispiel genommen, weil wir, glaube ich, mal über vollständige Induktion die Summenformel definiert haben oder bewiesen haben. Nämlich die ist gerade 1/2 mal n plus 1. Also anstelle 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus n hinzuschreiben, könnte ich auch schreiben, das n-te Glied der Folge ist gerade 1/2 n mal n plus 1. Warum das so ist, das erkennen Sie nicht an der Definition, der direkten Definition, sondern daran, ups, das geht ja hier schnell heute, daran, dass die Summenformel, dass es eine Summenformel gibt, die gerade besagt, dass die Summe aller natürlichen Zahlen von 1 bis zu einer Zahl n gerade diese Zahl, die Hälfte dieser Zahl plus n plus mal n plus 1 ist. Gaußsche Summeformel. Ich kann diese Folge auch anders definieren, indem ich sage, das erste Folgenglied soll 1 sein. Und wenn ich irgends 1 habe, dann soll das nächste gerade dasjenige sein, bei dem ich n plus 1 dazu addiere. Das ist rekursiv definiert. Rekursiv heißt, man geht immer so einen Kreis durch. Ich kann, wenn ich x1 kenne, kann ich als nächstes x2 bestimmen und dann als übernächstes x3, x4. Und wenn mir irgendeiner sagt, ich weiß, dass x20 der Wert ist, dann kann ich auch x21 bestimmen. Da können Sie sich jetzt sagen, Woll, wunderbar, Krummheuer, schön, dass Sie mir das nochmal erzählt haben. Warum soll ich denn diesen Schrott mir merken für die Klausur? Das liegt daran, dass insbesondere bei der Einführung der Multiplikation die sogenannten 1x1-Reihen von Kindern am Anfang rekursiv aufgebaut werden. Wenn ich ein Kind frage, was ist 5 mal 6, dann sagt das 6, 12, 18, ich weiß nicht, wie es weitergeht, 24, 30. Das macht genau, ich kenne die erste Zahl, wenn ich die erste Zahl mache, ich 6 dazu, dann kenne ich die zweite, dann die zweite kenne ich, 6 dazu mache ich die dritte. Es hangelt sich sozusagen durch die 1x1-Reihe durch. Man könnte aber auch genauso gut, wenn man sozusagen Multiplikation kann, einfach sagen, da steht 6 mal n oder n mal 6. Das n ist sozusagen dann das 1x6. Also Kinder denken rekursiv. Und deswegen ist es nicht schlecht, wenn man sozusagen als Lehrperson an dieser Stelle erkennt, das ist nicht billige Mathematik und das hat noch nichts verstanden, sondern es verwendet erstmal ein völlig legitimes Definitionsverfahren für eine Zahlenfolge, in diesem Fall die 1x6-Reihe. Das können die machen. Und das hat eben unterschiedliche Vorteile. Der Vorteil hier ist, dass man in der Regel eine relativ einfache Rechnung nur durchzuführen hat, um das nächste Folgenglied zu bestimmen, dafür aber viel rechnen muss, also ziemlich viel hintereinander. Hier ist der Vorteil, man hat relativ komplizierte Terme, die man berechnen muss, auch hier. Stellen Sie sich mal vor, Sie sollen x100 ausrechnen, da sind Sie ganz schön am Rechnen. Und der Vorteil ist, man hat eine relativ einfache Definition stehen. Ne? Es ist eine Gleichung. Okay, das muss man halt abwägen, was einem an der Stelle wichtiger oder unwichtiger ist. Dazu noch Fragen? Wohl nicht. Das war noch die letzte von mir vorbereitete Antwort auf eine Frage. Da ging es nochmal um einen Funktionsbegriff, vor allen Dingen, was die Definitionsmenge und die Wertemenge ist. Das habe ich jetzt in der Ihnen altbekannten Folie einfach mal drunter geschrieben. Die Definitionsmenge ist in diesem Fall die Menge, von der abgebildet wird, und die Wertemenge ist die Menge, in die hinein abgebildet wird. Also wenn von A nach B eine Funktion beherrscht, dann ist A die Definitionsmenge und B die Wertemenge. Also das sind sozusagen die Werte, das rechne ich aus. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Abbildung von n nach n, indem Sie die Quadratzahl bilden. Dann ist also die Zahl A, es ist die Menge A, die Menge aller natürlichen Zahlen. Und die Menge B wäre sozusagen die Menge aller Quadratzahlen. Dann wäre B die Wertemenge, nämlich die ausgerechneten Werte. Und A wäre sozusagen die Definitionsmenge. Über diese Zahlen werden die Quadrate gebildet. Das war nicht so schwer. Das hat mir richtig Spaß gemacht, das in dieser Tabelle da unten noch einzutragen. Und werde ich beim nächsten Mal dann auch sofort dabei haben. Jo. Haben Sie über diese jetzt in den Übungen gesammelten Fragen noch andere, die wir bei dieser Gelegenheit mal behandeln könnten? Yep.
Ja, könnten Sie vielleicht noch was zur Lehrersprache sagen in der Mathematik?
Lehrersprache.
Was wir mal gemacht haben.
Was haben wir denn da gemacht?
Mathematik und Sprache war das.
Ach so, Mathematik und Sprache.
Ja.
Das waren die Sachen, die der Herr Schütte gemacht hat. Ne? Ja. Was ist denn da Ihre spezielle Frage? Ich meine, ich möchte jetzt nicht die Vorlesung wiederholen.
Es gibt was.
Voll erkältet. Ist Mathematik und Sprache, ist es klausurrelevant?
Alles, was in den beiden Vorlesungen behandelt worden ist, ist klausurrelevant. Mein bescheidener Hinweis vorhin war, machen Sie sich bei Mathematik und Sprache nicht verrückt bei der Vorbereitung.
Okay, vielen Dank.
Ja, das habe ich bei keinem der anderen Gebiete sonst gesagt.
Sollen wir jetzt mal was ganz anderes, bei den Stellenwertsystemen sollen wir da auch multiplizieren können? Also das kann ich, aber diese Addition, Subtraktion...
Ach, Sie wollen schriftlich multiplizieren im Sechsersystem oder sowas?
Nein.
Ja.
Wollen Sie das?
Ich könnte es, aber ich müsste mir nur mal anschauen. Also lieber ist mir Addition und Subtraktion natürlich oder Stellenwertsystem halt. Aber
weiß ich, also wie sahen denn immer die Übungsaufgaben dazu aus? Sie haben das in den Übungen auch gemacht, ne? Mit der Multiplikation. Dann ist wieder der Satz, alles, was in der Vorlesung drankam, kann auch in der Klausur vorkommen. Oder wird in der, nicht alles, aber einiges davon.
Gut. Mhm. Ich wollte fragen, ob wir...
Könnte ein bisschen leiser sein, wir haben heute keine Lautsprecher hier.
Ob wir wissen oder können müssen, dass irgendwie Konventionaldefinition, Realdefinition, Operational und oder genetische Definition, also dass wenn jetzt eine Frage kommt oder eine Aufgabenstellung, geben Sie das in der Operational oder genetischen Definition an, ob wir das dann... Also ob so eine Aufgabenstellung drankommen könnte, weil bei uns im Tutorium wurde das halt mal kurz nochmal so reingeschmissen, dass Frau Höck das irgendwie wichtig sei.
Wie gesagt, alles, was in der Vorlesung war, kann in der Klausur drankommen.
Ja, ich kann mich aber nicht erinnern, dass es in der Vorlesung drankam.
Vorlesung einschließlich Übungsbetrieb. Wir haben einige Sachen tatsächlich in der Vorlesung nicht angesprochen, aber in die Übungen getan. Zum Beispiel die Behandlung schriftlicher Rechenverfahren haben wir im Wesentlichen in Übungen gemacht und nicht in der Vorlesung. Ja.
Wir hatten uns ja vorhin über Kopfgeometrie unterhalten.
Über was?
Kopfgeometrie. Kopf, ja. Das ist sowas wie Würfel gedanklich so ausgestreckten zusammenfalten und man hat ein Bauklötzchenmodell, wie viele Klötzchen wo sind und die muss man dann in 3D hinmalen. Gehört es da mit rein?
Kopfgeometrie, da müssen Sie eigentlich nichts malen, da machen Sie alles im Kopf.
Okay.
Aber das kommt nicht vor in der Vorlesung, in der Klausur. Ne? Aber es ist schön, dass Sie nachfragen. Kopfgeometrie sind eben, ist der Teil der Geometrie, der vor allen Dingen Ihre inneren Vorstellungsbilder schult. Und eben solche Fragen macht, kannst du dir einen Würfel im Kopf vorstellen, wo die Kanten aus Strohhalm sind? Und wenn du jetzt unten links bist, und dann einmal schräg nach hinten hochgehst und dann von da wieder nach vorne, gibt es da auch einen kürzeren Weg? Dann könnte man sagen, ja, du hättest nur vorne die Diagonale hochgehen müssen. Mhm. Das ist Kopfgeometrie. Das, also ich meine, wir könnten mal so eine Klausur machen, dass ich immer solche Fragen vorne stelle und Sie müssten nur in der Klausur dann die Antworten hinschreiben. Aber das mache ich nicht. Also es gibt nichts für Kopfgeometrie. Das ist sozusagen systematisch schwer bei schriftlichen Arbeiten. Jo. Sie haben auch noch Fragen da hinten. Ich sehe es Ihnen an. Nee, die daneben. Nicht? Haben keine Fragen. Nur an die Nachbarin. Ne? Das dürfen Sie heute ja auch. Ja. Wenn Sie alles jetzt können, doch eine Frage.
Und zwar würde ich gerne wissen, ob man sich an den letzten Klausuren der letzten Jahre orientieren kann, vom Stoff her und vom Aufbau, oder ob das jetzt so nach dem Motto, jemand anderes stellt die neue Klausur, also auch neuer Aufbau ist.
Was vermuten Sie denn?
Das Zweite, glaube ich.
Also die fiese Nummer.
Richtig.
Aus Ihrer Sicht. Ich habe das mit der Frau Höck ja so besprochen gehabt, dass wir, glaube ich, ein paar Klausuren, die wir mal gestellt haben, in den Übungsgruppen Ihnen gezeigt haben. Eine. Wow. Das ist schon mal relativ fair, ne? Mhm. Dass wir Ihnen gesagt haben, so sehen die aus. Sie sollten jetzt nicht denken, das sind dieselben Aufgaben, nur mit anderen Zahlen. Das machen wir nicht.
Ja.
Andererseits ist es halt so, diese modularisierten Vorlesungen, das ist ein festgeschriebener Stoff. Wir müssen uns jedes Semester eine Klausur ausdenken und der Aufgabenvorrat ist auch irgendwo beschränkt. Also zu heuristischen Strategien, da kann man vom Typ her 8 verschiedene Aufgaben stellen und die kommen dann immer, wenn sie überhaupt vorkommen, immer wieder sowas vor. Also da kann man sich auch, können Sie sich auch in der Vorbereitung mal überlegen, ach, was, wie baut man denn so eine Klausur auf? Mhm. Da sind Routineaufgaben drin, da sind ein paar clevere Aufgaben drin, wo man mal ein bisschen was zeigen kann. Und so müssten Sie sich auch diesen Ihren Vorlesungsstoff vielleicht nochmal durchgehen. Was kann man da eigentlich einer dummen Frage stellen, die sozusagen die nur Punkte kriegt, weil jeder mal auch einen Punkt hat in der Klausur? Und was könnte dabei eine intelligente Frage sein, wo man, wie heißt das so schön, selegieren kann? Der Sinn von Klausuren, so bitter wie es für sie ist, ist der, dass man zwischen ihnen unterscheiden soll. Bis jetzt waren sie für mich immer eine sehr nette, muss ich zugeben, kohärente Masse hier. Und jetzt in den Klausuren auf einmal merke ich, hoch, von den 250 Leuten, die verteilen sich ja herrlich auf 15 Leistungspunkte. Meistens sind es nicht die, also 0 und 1, wir haben schon mal was mit 0 gehabt, aber das wird bei Ihnen sicherlich nicht passieren. Auf einmal teilt sich das auf. Das heißt, wir müssen, ob Sie das nun fies finden oder nicht, Aufgaben reinmachen, die sozusagen Unterschiede von Ihnen erzeugen. Unterschiedliche Antworten, damit wir auch sozusagen nicht immer nur 15 Punkte geben können, dann war die Klausur zu leicht. Und wenn alle nur 0 Punkte machen, dann war sie gut. Aber sie hilft mir nicht, sozusagen Ihnen so eine Art Rückmeldung zu geben, was haben Sie eigentlich in dieser Vorlesung gelernt und können Sie eigentlich guten Gewissens in die nächste Vorlesungsrunde, dieses Vorlesung OS gehen. Das ist das, was wir konstruieren müssen. Da haben wir ein paar Erfahrungen von Ihren Vorgängerinnen. Bis jetzt hat das immer einigermaßen geklappt mit den Erfahrungen, aber vielleicht haben wir ja dieses Mal mit Ihnen eine völlig anders mathematisch begabte Lernerschaft vor uns, sodass es mit der Klausur daneben geht. Ich wünsche es mir nicht und Ihnen vor allen Dingen auch nicht. Jo. Dann wünsche ich Ihnen noch, wenn Sie, das ist doch, oder? Habe ich wen übersehen? Nein? Dann sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder. Sie brauchen kein Papier mitzubringen. Schreibzeug, Zirkel, Geodreieck. Gute Laune, ausgeschlafen und kommen Sie bitte um 14.05 Uhr schon, damit wir um 14.15 Uhr auch anfangen können. Ich sage Ihnen auch warum. Sie werden nämlich sehen, bei dieser Klausur am Anfang sitzen alle hinten ganz eng zusammen. Und dann muss ich mit Engelszungen Sie über einen ganzen Raum verteilen und das dauert Zeit. Und die Zeit wird hinten nicht drangehängt. Um 15.45 Uhr fällt der Hammer und es wird einkassiert. Klar? Gut. Dann alles Gute. Bis nächsten Mittwoch.